Jesus, manchmal sehen wir uns danach, dass du als Erlösung kommst, weil in uns Finsternis ist und Angst und Bange, wie wir es gerade gehört haben. Lass uns jetzt so einen kleinen Ausblick auf das bekommen, was du geben willst und geben wirst. Zeig uns, was dir wichtig ist. Amen. Ich lese gerne Bücher, die man nicht am Büchertisch findet. Es sind Fantasy-Abenteuerbücher. Und auf den letzten Seiten dieser Bücher gibt es immer einen Showdown. Die Guten gegen die Bösen. Es sieht ganz schlecht aus für die Guten, aber dann irgendwie kriegen sie die Wende hin und sie gewinnen. Happy End. Alles gut. Innerlich atmet man durch und man freut sich und denkt, wow, jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Und dann blättert man noch eine Seite weiter und dann ist da meistens noch so ein kleiner Abschnitt. Und es wird klar, es gibt noch viele neue Schurken, die im Hintergrund bereits an den, die Stricke ziehen und alles vorbereiten. Und das ist noch nicht das Ende. Da kommt ein viel größeres Unheil, was sich am Horizont abzeichnet. Und jetzt heißt es, 12 Monate warten, bis der neue Band endlich wieder rauskommt und es weitergeht. Wenn ich jetzt in die Bibel schaue, und wir haben das ja gerade gehört, dass da irgendwie auch so Dinge sich anbahnen, wenn ich in die Bibel schaue, dann möchte ich nicht einfach von einem Happy End reden. Das klingt irgendwie ein bisschen platt und einfach. Das, wovon die Bibel spricht, ist viel mehr als das. Nach allem Leid, nach allen Kämpfen, nach allen Schmerzen, die auch eben in dem Text ja schon angedeutet wurden, beginnt etwas Neues. Gottes neue Schöpfung. Gott bringt die Welt zurecht. Er bringt diese Welt an sein gutes Ziel. Gott wird bei uns wohnen. Wir werden sein Volk sein. Er wird die Tränen abwischen. Das Leid wird nicht mehr sein. Der Schmerz wird nicht mehr sein. Der Tod wird nicht mehr sein. Das Alte ist vergangen. Und wenn dies alles geschieht, erhebt euer Haupt, denn siehe, eure Erlösung, eure Erlöser naht. Und anders als in den Abenteuerbüchern, die ich so gerne lese, gibt es nicht noch eine versteckte Seite hintendran, wo deutlich wird, das war noch nicht alles. Nein, es kommen wieder neue Kämpfe, neue Bedrohungen. Nein, all das ist wirklich vorbei. Am Ende der Bibel steht Gottes gute Zukunft für uns. Ein neues, unverrückbares Bild, eine Zusage, die Gott uns macht. Wenn wir in unsere Welt hineinschauen, wenn ich in diese Welt hineinschaue, dann gebe ich zu, dann fällt mir das manchmal gar nicht so leicht, das zu glauben, dass Gott das hinbekommt, dass das irgendwie möglich wird. Und ich frage mich, wie macht er das? Klingt das nicht einfach zu schön, um wahr zu sein? Die Bibel endet aber mit diesem Zukunftsbild, mit dem Bild einer guten Zukunft und mit der Sehnsucht danach, dass dieses Bild Realität wird, dass es Wirklichkeit wird. Kennt ihr die letzten Worte der Bibel? Die letzten Worte der Bibel. Johannes, ich kontrolliere, ob das richtig ist. Ja, also, okay. Ja, sag mal. Ja, nah dran. Guck noch mal genau hin. Jesus sagt da am Ende, ja, ich komme bald. Ja, ich komme bald und mit mir kommt das Friedensreich. Ich werde das Friedensreich aufrichten für alle, sehbar, erfahrbar, spürbar. Und dann antwortet sozusagen die Menschen, die das lesen, stellvertretend mit Amen. Ja, so ist es. Komm, Herr Jesus, so soll es sein. Amen, komm, Herr Jesus. Und dann endet das Ganze mit: Die Gnade des Herrn Jesu sei mit allen. Am Ende eine Zusage und eine Sehnsucht. Ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Ja, komm und bring diese Welt zurecht. Komm und verändere du. Komm und schaffe alles neu. Bring Gerechtigkeit, beende das Leid, wisch die Tränen ab. Das ist die Vision der Bibel. Jesus kommt und mit ihm wird tatsächlich alles gut. Eine gute Zukunft beginnt. Wie geht es euch, wenn ihr das hört? Wenn ich mit Menschen spreche, begegnen mir ganz oft ganz unterschiedliche Positionen. Und wenn ich so eine Skala aufmachen müsste, dann gäbe es so zwei Pole, zwischen denen sich die meisten Positionen irgendwie bewegen. Und der eine Pol ist, das sind so, also ich übertreibe jetzt ins Extreme, ne? Also so, das ist ja das, der Pol, also das Ende sozusagen. Das sind das letzte Buch, die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel förmlich aufsaugen und alles, was in dieser Welt geschieht, meinen, erklären zu können mit der Offenbarung. Ah, da steht doch da und da und deuten alles und so und meinen vielleicht sogar berechnen zu können, wann Jesus tatsächlich wiederkommt. Und dabei nehmen sie so eine merkwürdige Position ein. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Muppet Show erinnert. Da gab es die beiden Alten, wie hieß es? Ihr wisst Bescheid. Die sitzen dann in ihrer Loge und kommentieren immer das, was auf der Bühne passiert, auch wenn sie gar nicht Teil der Show wären. Ja, so distanziert. Und den Eindruck habe ich manchmal bei diesem Pol, dass man so auf die Erde, so Untergangstourismus, man guckt zu und schaut sich das an und kommentiert, ob wenn man nicht Teil des Ganzen wäre. Und auf der anderen Seite, da ist es vielleicht so, dass Leute sagen, ja, dieser Gedanke, dass Jesus wiederkommt, damit kann ich eigentlich null anfangen. Jesus an sich ist super, aber das reicht auch, denn nach dem Tod bin ich ja bei ihm. Und was mit dieser Welt wird, ist mir doch egal. Die wird sowieso irgendwann untergehen und verglühen. Das ist aber ja nicht mehr mein Problem. Ich bin ja bei Jesus. Was kümmert mich diese Welt? Spannenderweise haben beide Positionen in ihrer überspitzten Extremform wenig Hoffnung für das Hier und Jetzt. Die Welt ist letztlich beiden egal. Vermutlich befinden wir uns irgendwo dazwischen. Und es ist sicherlich mal spannend, mal für sich zu überlegen, wie sehe ich das eigentlich mit dieser Botschaft, Jesus kommt wieder? Kann ich das eigentlich denken? Diese beiden Positionen spiegeln auch das wider, wie man den Advent deuten und verstehen kann. Advent heißt ja Ankunft, also Jesus kommt. Jesus kommt an. Und auch das kann man unterschiedlich verstehen. Entweder man erinnert sich daran, dass Jesus damals gekommen ist. Und freut sich darüber, ja, damals in Bethlehem, da ist Jesus geboren, Gott ist gekommen. Advent ist dann die Erinnerung an damals. Oder man erinnert sich, dass Jesus wiederkommt und sein Friedensreich für alle aufrichtet. Dann ist der Advent die Ausrichtung auf die große Verheißung, die Gott uns gibt. Tatsächlich meint Advent beides, die Erinnerung an damals und die Erinnerung an das, was kommt. Und darüber hinaus die Erinnerung daran, dass Gott heute kommen will, ankommen will in unserem ganz persönlichen Leben. Und auch in unseren Adventsliedern werden diese unterschiedlichen Positionen, unterschiedlichen Richtungen deutlich. Ein Lied, in dem dieses Ja, komm Herr Jesus für mich am stärksten rüberkommt, ist das Lied O Heiland, reiß die Himmel auf. Geschrieben von Friedrich Spee im Jahre 1622. Ich möchte euch das einmal vorlesen, dass ihr das nochmal im Ohr habt, aber ich gebe zu, das ist gar nicht so einfach. Ich merke beim Lesen, dass die Sprache fremd ist, mir fremd ist, so ja, aus einer anderen Zeit und es dann gar nicht so leicht ist, das so zu lesen, dass man von Anfang bis Ende wirklich aufmerksam zuhören kann. Ich werde es gleich probieren, aber vielleicht hilft es, zwei merkwürdige Bilder, die in diesem Lied drin sind, vorher einmal zu erklären. Da geht es nämlich um ein Tau, das vom Himmel gegossen wird und in dem Jesus herunterfließt. Und es geht um die Erde und aus der Erde soll Jesus, der Heiland Jesus, hervorspringen. Merkwürdige Bilder. Das mit dem Tau hat mir als Kind richtig Kopfzerbrechen bereitet, weil ich mir das immer vorgestellt habe, wie so ein Schifffahrtstau da runtergelassen wird. Und ich habe gedacht, wieso soll das gegossen werden und wie soll da einer runterfließen? Bis ich irgendwann kapiert habe, ach, das ist ein Teekesselchen. Das geht nicht um das Tau, sondern um der Tau. Also gemeint ist der Tau, die Nässe, die am Morgen und am Abend alles benetzt, sich auf alles legt und alles durchdringt. So soll Jesus kommen, alles durchdringend. Und auch das mit der Erde, die Jesus so hervorspringen lässt, war mir nicht richtig zugänglich. Im Hintergrund von beiden Bildern steht ein Vers aus Jesaja, eine Verheißung. Öffne dich, Himmel, sende Rettung auf die Erde herab wie Regen. Oder auch wie Tau kann man auch übersetzen. Die Erde lasse Heil und Frieden aufsprießen. Dies bewirke ich, der Herr, der Schöpfer. Das ist der Vers, der im Hintergrund dieser Bilder steht. Und wenn ihr jetzt gleich den Text hört, vielleicht hilft das, dem Text nochmal neu zu folgen, ihn nochmal neu zu hören und zu verstehen. Ich lese uns ihn einmal vor. Alle 7 Strophen, die 7. ist übrigens gar nicht von dem Spee, sondern die ist irgendwann später mal dazugekommen. O Heiland, reiß die Himmel auf, herab vom Himmel lauf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führ. O Gott, ein Tau vom Himmel gieß, im Tau herab, o Heiland, fließ. Ihr Wolken brecht und regnet aus den König über Jakobs Haus. O Erd, schlag aus, o Erd, das Berg und Tal grün alles wert. O Erd, herfür dies Blümlein bring, o Heiland, aus der Erde spring. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt? O komm, ach komm vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal. O klare Sonne, du schöner Stern, dich wollten wir anschauen gern. O Sonne, geh auf in deinem Schein, in Finsternis wir alle sein. Hier leiden wir die größte Not. Vor Augen steht der ew'ge Tod. Ach, komm für uns mit starker Hand vom Elend zu dem Vaterland. Da wollen wir all danken dir, unserem Erlöser für und für. Da wollen wir all loben dich zu aller Zeit und ewiglich. Eine schwermütige Sprache, würde ich schon fast sagen. Aber vielleicht spürt ihr auch in dieser Sprache die Sehnsucht, die in diesen Worten steckt. O Heiland, reiß die Himmel auf. Hier hören wir jemanden, der fleht, der es nicht abwarten kann, dass endlich alles gut wird, dass Gerechtigkeit einzieht und dass Jesus kommt. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, Gott scheint im Leben, in der Situation dieses Menschen gerade weit weg und unerreichbar. Der Himmel ist verschlossen, mit Toren und Türen, mit Schloss und Riegel versperrt. Reiß die Himmel auf, komm endlich, lass uns nicht alleine, Gott. Diese Worte sind Mischung aus Not, Verzweiflung und auch Hoffnung. Der Text ist 1622 entstanden und das drückt viel aus über den Inhalt, verrät viel darüber, denn 4 Jahre lang hatte da bereits der 30-jährige Krieg getobt. und 26 weitere Jahre würde er toben. Der Krieg, die Zerstörung, das Leid, die Verzweiflung, die damit einhergehen, der Wahnsinn der damaligen Zeit, finden ihren Ausdruck in genau diesen Worten. Genau dieser Zerrissenheit zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Jesus, reiß doch endlich den Himmel auf. Komm und schaffe Frieden. Komm und bringe Gerechtigkeit. Komm, gebiete Einhalt den Waffen, dem Hass, den Morden. Komm und bringe du endlich alles zurecht. Ich habe schon gesagt, dass ich die Sprache des Liedes schwer zugänglich finde. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Aber vor diesem Hintergrund habe ich das Gefühl, das Lied ist mir viel näher, als ich das ursprünglich gedacht habe. Weil es eine Sehnsucht teilt, die ich auch habe. Und vielleicht kennt ihr diese Sehnsucht, die Sehnsucht, dass endlich etwas zum Guten wird in dieser Welt. Angesichts der Kriege, des Terrors, von dem wir jeden Tag hören. Und oft genug auch im Hinblick auf unser eigenes Leben. Auch da gibt es Dinge, die wir nicht verstehen und die wir kaum aushalten können. Wo wir innerlich verzweifeln und einfach nur nach Erlösung, nach Hilfe, nach Rettung schreien können. Und gleichzeitig vielleicht das Gefühl haben, der Himmel ist verschlossen. Schlösser und Riegel sind davor und wir kriegen den Zugang zu Gott nicht. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt? O komm, ach komm vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal. Dieses Lied ist erschreckend ehrlich. Es spricht vom Jammertal, von Finsternis. Und das ist nicht so pathetisch übertrieben, sondern so erlebe ich es. Also erlebt es der Autor ganz konkret in seinem Leben, seiner Situation, in seiner Zeit. Aber in dieser Finsternis findet er eine Hoffnung. Hoffnung darin, dass Jesus kommt, dass er am Ende diese Welt zurechtbringt, dass er eine gute Zukunft eröffnet. Und ich glaube, dass diese Hoffnung, das ist mir sehr wichtig, dass diese Hoffnung keine Abkürzung ist. Wir neigen dazu, Abkürzungen zu suchen, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir in Leid kommen. Oder wenn andere um uns herum im Leid sind. Es fällt uns oft schwer, Schmerz und Leid auszuhalten. Der Herr Spee musste noch 26 Jahre die Situation im Krieg aushalten und das war ja nicht alles, was ihn bestimmt hat. 26 Jahre, nicht schnell, keine Abkürzung. Wir suchen manchmal diese Abkürzung. Ich sage das einfach mal, wie ich das empfinde. Aber ich empfinde das manchmal so, dass das eine dieser Abkürzungen ist, dass wir zu schnell versuchen, in dem, was uns geschieht, auch am Schwierigen, auch am Leid, einen Sinn zu suchen oder zu finden. Ja, ihr kennt das, dass man sagt, du sollst nicht fragen, warum, sondern du musst fragen, wozu? Wozu ist das jetzt da? Und ich weiß, dass das für viele auch ein Trost sein kann. Der Gedanke, vielleicht gibt es ja einen Sinn dahinter. Und ja, es kann geschehen, dass im Leben, im Rückblick man sagt, okay, das was da passiert ist, das war schlimm für mich, aber im Nachhinein sehe ich, es hat mir eine neue Perspektive eröffnet, eine neue Möglichkeit, wie auch immer, eine neue Erkenntnis oder eine Vertiefung von Beziehungen oder was auch immer. Man kann das Leben durch das Leid neu deuten. Aber dennoch muss ich durch das Leid hindurch. Und ich kann es nicht abkürzen. 26 Jahre wird dieser Krieg noch dauern, warum dieses Lied geschrieben wurde. Und es gibt Leid, das unerklärbar bleibt. Und vielleicht ist das sogar die Regel. Im massenhaften Sterben, wie zum Beispiel im 30-jährigen Krieg, im Abschlachten von Frauen, Männern, Kindern und Tieren ist kein Sinn zu finden. Und wer sich hinstellt und sagt, ja, man muss da den Sinn drin sehen, das ist fast zynisch, würde ich das bezeichnen. Und auch in unserem Leben kann es so sinnloses Leid geben, das ich einfach aushalten muss. Und wie kann das gehen? Wie kann ich doch dennoch an Gott festhalten? Was gibt denn dennoch Hoffnung? Gibt es dann überhaupt Hoffnung? Der Autor des Liedes setzt seine Hoffnung auf diese Zusage der Bibel. Am Ende werden die Tränen abgewischt, die Trauernden getröstet, das Leid beendet, das Geschrei verstummt. Das heißt nicht, dass alles am Ende einen Sinn ergibt. Das heißt aber, dass trotz allem Trost möglich ist. Dass Gott trotz allem handeln wird. Dass er am Ende Wunden heilt. Dass das Leid und der Schmerz und der Tod verwandelt werden können. Verwandelt in Frieden. Dass wir Frieden finden können, dass unser Herz zur Ruhe kommen kann, trotz allem. Das können wir nicht erklären und ich behaupte, dass jeder Erklärungsversuch zum Scheitern verurteilt ist. Das ist etwas, was wir letztendlich nur glauben können, was wir hoffen dürfen, an dem wir uns festhalten können und manchmal vielleicht sogar eine Zusage, an der wir uns festklammern müssen, wie der Ertrinkende am Rettungsring. Eine Zusage Gottes für diese Welt und unser Leben. Und diese Zusage, die weist über das Hier und Jetzt hinaus. Es geht um die Zukunft. Und gerade darum verändert sie unser Heute. Er kommt und darum können wir heute aufrecht gehen. Diese Zusage ist so wie der Horizont, vor dem unser Leben gelebt wird. Aber der Horizont, der weit entfernt ist, aber der ist gut. Und vor diesem Horizont aus kann ich mein Leben neu sehen, das Leben deuten und das Leben am Ende auch meistern. Die Zusage gibt Mut, wo Angst herrscht, tröstet, wo Leid ist, und gibt Hoffnung, wo wir schon lange es nicht mehr wagen zu hoffen. Ja, ich komme bald. Amen, komm Herr Jesus. Und zwischen ich komme und ja komm, trägt uns seine Gnade heute. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Amen.